Hey, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Die Zeit läuft, denn das Handelsvertreter Heroes Camp am 21. und 22. November 2024 hier bei mir in Hamburg ist fast ausgebucht. Also wenn du dir noch einen der 25 Plätze sichern willst, dann bewirb dich jetzt unter www.handelsvertreter-heroes.de/camp und jetzt viel Spaß mit der neuen Episode.
Es ist gut gegangen, weil es gibt natürlich solche Punkte, wo man sagt, in der Vergangenheit, man erwartet eine Preissteigerung und bevorratet sich dann. Also man geht dann nicht als Partner, sondern als Spekulant in den Markt. Und da sind eigentlich die Sachen, wo ich meine Schlüsse gezogen habe. Du weißt nicht mehr als die Masse der Menschen als Einkäufer. Mach das, was du kannst. Spekulier nicht mit Artikel XY.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Handelsvertreter Heroes Talk, dem Magazin für ambitionierte Vertriebsunternehmer im B2B-Bereich. Inspiration, praktische Tipps und ganz viel Vernetzung. Das ist Handelsvertreter Heroes. Und wie immer ist mein Name André Kewe. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Entweder auf dem Ohr via Podcast oder am Screen via YouTube. Und du weißt schon, keine Folge mehr verpassen. Ganz einfach. Abonnieren. Okay, und los geht's. Wen habe ich heute zu Gast? Bei mir ist Benjamin Schäfer. Und ich sag's gleich von vornherein, Benjamin Schäfer ist jetzt kein Handelsvertreter, nicht mal im klassischen Sinne oder im modernen Sinne, sondern Benjamin ist Broker im Bereich Lebensmittelhandel. Und das fand ich halt so interessant, weil ich kannte diese Disziplin, diesen Beruf vorher gar nicht. Also was heißt denn Brokerage eigentlich für Markenartikel, dass ich gesagt habe, du Benjamin, komm doch mal bitte in diesen Podcast und klär uns doch mal bitte auf, erzähl uns doch mal ein bisschen mehr über das, was du so machst, was im Lebensmitteleinzelhandel irgendwie passiert. Denn das Ziel auch von Handelsvertreter Heroes ist es ja nicht nur, unsere eigene Bubble hier darzustellen, sondern immer auch ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu blicken, nach rechts und links. Und da finde ich, das ist dem Benjamin sehr stark oder sehr gut gelungen, denn er ist echt ein absoluter Experte, wenn es um das Thema Retail und Markenartikel geht. Ist da schon seit über 15 Jahren wirklich fest etabliert, arbeitet für Marken wie Procter & Gamble, Nestle, aber sein Herz schlägt eben auch für innovative, kleinere Marken, die den Weg in den Handel suchen. Und genau aus dem Grund hat er auch ein neues Unternehmen jetzt gegründet mit MyFoodBase, ein Unternehmen, wo er auch das Thema Beschaffung einfach neu spielen möchte und auch gerade neuen Marken, neuen Artikeln die Möglichkeit gibt, über seine Expertise vielleicht effizienter, schneller, besser in diesen Markt zu kommen. Ich fand ganz viele coole Beispiele auch, wie der Handel so tickt. Da glaube ich, kann jeder selbst was mit anfangen. Von daher diesmal ein bisschen was anderes als sonst in unserem Handelsvertreter Heroes Talk. Aber ich fand es sehr erfrischend. Daher springen wir gleich rein. Handelsvertreter Heroes, dieses Mal mit Benjamin Schäfer. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen, lieber Ben. Schön, dass du dabei bist.
Hi André, ich grüße dich.
Sehr schön. Handelsvertreter Heroes heute mit dir. Und vielleicht kurz mal zur Info so für die Hörerschaft da draußen. Im Vorfeld von jedem Interview fragen wir von unseren Gästen immer so ein bisschen was ab und ein bisschen stellen wir so eine Frage, wer hat euch eigentlich mal so inspiriert und so in der Vergangenheit? Und oftmals kommt ein bisschen so die Antwort, mein Vater oder mein Großvater. Und bei Ben, den Elfmeter, muss ich jetzt mal nehmen. Da habe ich was gelesen von so einem Gedicht. Und jetzt werden wir gleich mal ganz poetisch, gehen wir mal ganz in die Tiefe hier, ohne um dich ein bisschen zu überraschen. Ben, worum geht's da? Was hast du gesagt? Das Gedicht If vom Dschungelbuchautor, so wie ich gerade eigentlich recherchiert habe.
Ja, genau. Die Frage war ja, welcher Superhero oder welche Figur von früher einen inspiriert hat. Ja. Und da habe ich jetzt keine Figur, aber der Autor von das Dschungelbuch, Rudyard Kipling, hat halt das Gedicht If geschrieben. Und das ist so mit einem Gedicht, wo ich mich dran orientiere von den Werten her. Und wenn es mal ein bisschen haarig hergeht, dann kann man sich das Gedicht mal angucken. Das habe ich auch im Büro hängen und wird wieder ein bisschen runtergeholt.
Okay.
Geht hauptsächlich darum, ne, dass man mit Triumph oder aber auch mit einem Desaster gleich umgeht. Ja. Dass man die Werte hat, Geduld, ne, und dass man andere wertschätzt.
Sehr cool. Wir verlinken das Ganze auch nochmal, aber kann man sich durchaus, ich habe es im Vorfeld jetzt auch nochmal gelesen, ich kannte es nämlich vorher nicht und da waren schon so gute Aspekte dabei. Es ist ein guter Impuls, gerade auch um so eine Woche zu starten, kann ich mir gut vorstellen. Aber jetzt geht es ja nicht um ein Gedicht, sondern es geht um Ben, jetzt geht es um dich. Sag doch mal erstmal mit ein paar Worten, wer sitzt mir denn eigentlich hier gerade gegenüber?
Ja, Ben oder Benjamin Schäfer ist mein Name, verheiratet, zwei Kinder. Danke jetzt für die Einladung. Ich bin seit 15 Jahren im Lebensmittelhandel tätig. Okay. Und freue mich jetzt in dem Podcast ein bisschen darüber berichten zu können. Ich liebe den Handel, ich liebe den Retail und Markenartikel. Und durch meine Tätigkeit als Markenartikelbroker oder Händler verbinde ich halt beide Tätigkeiten oder beide Schwerpunkte. Und freut mich, dass wir uns da austauschen können.
Sehr gern, sehr gern. Wir haben uns auch kennengelernt über LinkedIn. Ich bin irgendwie auf dich gestoßen, bin auf dein Feed gestoßen, wo es sich ganz viel halt, wie gesagt, um Retail heißt halt eben Lebensmittel, Einzelhandel. Da lese ich mal was ist bei Lidl gelistet, was passiert hier, was passiert da, kommen wir gleich nochmal zu. Das fand ich total spannend. Und dann habe ich so gelesen, okay, Handelsagentur. Dann habe ich so gedacht, okay, wie passt das denn irgendwie zusammen? Und dann haben wir mal ein erstes Gespräch geführt. Und dann hast du so gedacht zu mir, du, aber ich bin so Handelsvertreter, bin ich ja gar nicht, weil ich bin ja so Broker im Lebensmittelbereich. Und da habe ich so gedacht, Broker, was ist denn ein Broker? Also lass mal darüber reden, weil das war mir gar nicht bekannt. Und vielleicht steigen wir damit mal ein bisschen ein. Vielleicht ist das dem einen oder anderen hier auch noch nicht so präsent. Erklär doch mal ein bisschen, wie du so deinen Tag eigentlich bestreitest und auch dein Geld verdienst.
Ja, Broking setzt sich daraus zusammen, dass man halt günstig Ware einkauft und etwas teurer verkauft. Ist im Lebensmittelhandel etwas spezieller, weil obwohl die Regale voll sind mit Marken, es gibt sehr viele Artikel, wenn man in die Regale sieht, und das aber runterbricht, sind eigentlich nur eine Handvoll Lebensmittelkonzerne dahinter und eine Handvoll Unternehmen. Das heißt, diese Lebensmittelkonzerne sind im Daueraustausch mit dem Handel. In Regel werden die Artikel gelistet, doch in den Konditionsgesprächen, da gibt es halt immer Eckpunkte, wo man sich streitet.
Ja.
Und gerade in diesen Punkten, wo man sich in den Konditionen vielleicht nicht einig ist oder wo man sphärische Störungen hat, da komme ich ins Spiel.
Okay. Ne,
und kann dann Ware einkaufen, temporär, den Handel damit beliefern, um da zum einen einmal die Marke zu stärken und zum anderen aber auch Konditionsvorteile weiterzugeben.
Okay, das heißt also sphärische Störungen und so, du hast das gerade so ein bisschen beschrieben, also sind halt zwei Parteien, die verhandeln, die werden sich gerade nicht einig, aber ja. Der Handel, also mein Lebensmittelhändler, die Marke spielt jetzt keine Rolle, bei mir um die Ecke in der Schanze, die haben halt ein Problem, weil irgendwas im Regal fehlt, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, in der Regel liest man ja seit Corona immer mehr Artikel Maß fehlt zum Beispiel gerade bei der Edeka. Also man liest immer die Verhandlungen der Konzerne mit den Herstellern, die werden immer härter. Und da geht es um Einkaufspreise, da geht es um Konditionen, um Zahlungskonditionen. Nur auf gewisse Markeneckartikel kann der Handel nicht verzichten. Also das heißt, wenn Edeka jetzt Maß rausgeworfen hat, dann ist das ein Schritt, aber es tut denen schon weh. Man kann halt die Regale nicht leer räumen, man braucht Artikel. Und dann kann man sich während diesen Verhandlungen oder während dieser Situation, die Ware halt parallel beschaffen.
Ah, okay. Also das heißt, da während dieser Verhandlung, das ist so temporär ausgesetzt. Das geht nicht darum, dass der Artikel komplett verschwindet, sondern Maß wird auch zukünftig wieder da sein, aber zu anderen Konditionen, die halt heute noch nicht vielleicht intern verhandelt sind. Oder wie stelle ich mir das vor?
Genau, wenn man jetzt in den Edeka geht, dann sieht man dann sieht man die Maßartikel wieder. Das heißt, die Gespräche sind durch.
Ja.
Und das ist halt das, was der Kunde oder was wir in der Presse oft wahrnehmen. Aber das ist dann zeitversetzt. Also eigentlich, wenn es heißt, Maßpflicht raus, ist die Sache eigentlich schon wieder durch.
Okay.
Das heißt, durch meine Kontakte oder durch meine Arbeit bin ich halt sehr nah dran und kann auf so Sachen oder solche Gegebenheiten schon ein bisschen eher reagieren.
Okay, und das heißt, Broker, du kaufst also dann selbst ein, in dem Fall, und verkaufst, lagerst irgendwo und verkaufst wieder. Wie stellen wir uns das vor?
Ganz genau, ich kaufe die Ware auf meinen Namen ein, die gehört mir, und die verkaufe ich dann, das Ganze per Spedition von A nach B.
Okay. Ja, spannendes Modell, war mir so nicht bekannt. Bin bekanntlich eher mehr aus dem Softwarebereich, nicht so viel im Lebensmittel-Einzelhandel unterwegs, aber ein total spannendes Modell. Aber kommen wir noch ein bisschen zu dir, deine Historie. Du hast ja gesagt, über 15 Jahre schon. Wie ist so dein Werdegang? Du hast ja angefangen, glaube ich, damals bei der Metro, oder wo hast du angefangen?
Genau, bei der Metro habe ich angefangen, Ausbildung gemacht, dann früh schon ins Kundenmanagement gewechselt, also in den Vertrieb, weil ich habe gemerkt, Umgang mit Menschen, das passt.
Okay.
Und obwohl ich nicht Raucher bin und auch Zigaretten nicht verkaufe, habe ich mich damals bei der Metro immer gefragt, die Eigenmarke Europot Marlboro Fairplay, die hat halt die Metro an Leckerland verkauft. Also Leckerland hat bei der Metro die Ware damals gekauft. Ich habe mich schon immer gefragt, warum kaufen die nicht direkt? Ja. Und da kam so die Idee oder auch die Auseinandersetzung mit dem Thema. Und da kam auch raus, dass es diese Konditionsspreizung gibt. Das heißt, Partei A hat einen besseren Preis als Partei B.
Stimmt.
Und da kam dieses Broking schon etwas auf.
Okay.
Und habe dann weitergemacht. Also nach meiner Ausbildung war ich dann bei der Beko. Mhm. Das ist ja Bäckerei-Großhandel. Da habe ich dann wirklich klassisch Gastronomie und Eisdielen bedient im Vertrieb. Sahne, Milch, Zucker verkauft, Pilati, ja, und Mehl.
Okay.
Und also das war die Zeit, glaube ich, wo ich am meisten Kaffee in meinem Leben getrunken habe. Und
wahrscheinlich. Espresso. Ja, okay.
War super cool. Ja. Und in dem Zeitraum hat sich mein Vater dann selbstständig gemacht im Bereich Kaffee. Und okay, ich habe das Ganze dann adaptiert oder aufgebaut im Bereich Spirituosen, Süßwaren, Waschputz, Reinigungsmittel.
Ah, okay.
Und bin dann seit 2009 selbstständig.
Okay.
Und seit letzten Monat Gründer der MyFoodBase GmbH.
Okay, da kommen wir gerne noch zu. Nämlich ganz, ganz frisch jetzt hier, ganz frisch. Okay, wir strahlen ein bisschen später aus, aber wir sind jetzt Anfang Juni, MyFoodBase, also als Startup. Aber bevor, davor lassen wir eben mit deinem Vater und sowas. Also aus welchem Bereich kam dein Vater, wenn das so zusammengekommen ist? Wie, der hat sich ja nicht einfach jetzt mal überlegt, jetzt mache ich mal irgendwie Borkisch mit Kaffee oder so? Oder was hat der für ein Background?
Auch schon vorher Kaffee gehandelt, also ja, in größerem Stile, weil die Konditionsspreizung war damals halt im Kaffee bekannt. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn das Ganze im Kaffee aktuell ist, warum soll es nicht im Waschputzreinigungsmittelbereich, im Spiritosenbereich, Süßwarenbereich genauso sein? Okay. Da sind die Margen, also man kann jetzt die Welt von heute mit damals nicht vergleichen, aber diese Spreizung gibt's halt immer noch. Und dadurch hat man gesehen, okay, Händler A hat da gute Konditionen und Händler B da schlechte. Und dann kann man das Ganze verknüpfen.
Okay, okay. Also die Blaupause hat der Vater ein bisschen gegeben und dann seid ihr zusammen, habt ihr es aufgebaut oder du dann war schon klar, dass du so einen eigenen Bereich aufbauen willst oder wie war auch so die Zusammenarbeit? Vater, Sohn, ich kenne das von mir selbst irgendwie ein bisschen. Nimm uns doch da mal ein bisschen mit, wie das so lief.
Also mir war wichtig, immer selbst was zu entwickeln. Das heißt, wir hatten keine Company zusammen, sondern ich war halt immer selbstständig und habe da meine Erfahrung aus dem Food-Bereich mitgebracht. Und ich trinke gern Kaffee, aber es ist jetzt nicht so meine Hauptwarengruppe. Ich mag lieber die Spirituosen und Waschputzreinigung und habe eigentlich groß mit, also WPR, Waschputzreinigung, angefangen, wo ich da große Spreizungen festgestellt habe. Damals gab es noch Schlecker.
Okay, ja, okay.
Das war so dieser, ne, ihr Platz, Schlecker. Das war eine wilde Zeit und da haben wir dann den Grundstein gelegt für das Business später.
Okay, okay. Und wie lange habt ihr das so zusammen gefahren?
Das haben wir gefahren ungefähr bis 2018. Mhm. Dann parallel haben wir die Firma Agerio gegründet. Und da bin ich halt Ende März diesen Jahres hatte ich meinen Exit.
Okay.
Und ja, will halt meinen Plan oder meine Vision dann weiter nach vorne bringen mit einer eigenen Company.
Okay, aber dann lass doch mal über die eigene Company sprechen. Also worum soll es da gehen? MyFoodBase, was ist so der Kern und ein bisschen die Vision? Was hat der Ben da vor?
Also ich habe das halt gemerkt, man ist als Lebensmittelbroker ist man auch ein Vernetzungshub. Und deshalb auch der Name MyFoodBase, weil irgendwo braucht der Handel die Industrie, aber man braucht manchmal so einen Informationshub oder so eine Base halt. Mhm. Und deshalb auch der Name. Das heißt, ich stelle mir vor, dass hier so ein bisschen die Netze zusammenlaufen, in Konditionsgesprächen, in Auslieferung oder auch, ja, wenn der Handel halt Probleme hat oder die Industrie.
Okay.
Parallel möchte ich das Ganze erweitern, weil ich habe halt gemerkt, ich verkaufe gerne große Marken. Also ich verkaufe gerne Ramazzotti, Persil-Waschmittel.
Ja.
Das steht aber irgendwo auf dem Papier, auf dem Lieferschein, auf einer Rechnung. Mir fehlte so ein bisschen der Bezug zu einer Marke, wo ich sage, damit kann ich mich identifizieren. Und das soll ein neuer Baustein sein bei MyFoodBase, dass ich auch mehr kleinere Marken, kleinere Startups im Lebensmittelbereich berate.
Okay. Ne,
durch meine Historie,
ja,
durch meine Erfahrung. Nicht groß aus der Strategie, sondern einfach aus der Praxis.
Aus der Praxis auch heraus, ja.
Ja.
Was wären so typische Fragestellungen? Oder sagen wir mal, so ein Startup jetzt im Food-Bereich, wo passiert aktuell am meisten? Also gibt es so eine Kategorie, die absolut boomt? Also was kann man da gerade herausheben?
Gut, man kriegt jetzt viel auch bei Instagram mit neue hippe Marken, die halt ihre Produkte cool darstellen.
Ja.
Ob es jetzt eine Nutella-Alternative ist, ich fand ganz spannend das Thema Snacks, also Riegel zum Beispiel oder ja, auch Sachen auf Insektenbasis, wo man sagt, man hat eine Proteinquelle, aber die ist halt trotzdem tierisch. Das ist für Sportler interessant. Da habe ich mich mit, oder bin ich im Austausch mit einem Startup aus Österreich,
okay,
die halt in Österreich schon gelistet sind, aber in Deutschland auf dem Markt möchten. Und gerade in dem Bereich gibt es viele kleinere innovative Unternehmen, die halt aber erstmal sich viele Fehler sparen können, wenn sie mit mir zusammenarbeiten.
Okay.
Wenn man sagt, okay, ich habe jetzt produziert einen LKW, liefer an, aber Annahmeverweigerung. Es fehlt das und das Etikett. Also ich komme wirklich mit Beispielen aus der Praxis, weil ich sie auch selbst erlebt habe.
Ah, also wirklich dann ganz operativ jetzt nochmal eben. Also nicht, wie werde ich jetzt gelistet oder was brauche ich für einen Markenauftritt oder so, irgendwie direkt am POS, sondern noch ein bisschen tiefer in die Wertschöpfung rein oder wie stelle ich mir das
vor? Gar nicht so ins Marketing, dass ich sage, so müsst ihr auftreten, sondern einmal darzustellen, wie funktioniert der Handel, wie tickt der Handel, welche Handelsgruppen gibt's, wo muss man rein, am besten als erstes, wo geht man als zweites rein?
Okay.
Und dann, was sind die speziellen Lieferanforderungen. Warum fehlt beim Lager X immer, sind da immer zwei Karton Spirituosenbruch?
Also
ganz tief rein zu sagen, okay, die Fehler oder das habe ich gelernt und das gebe ich euch auch weiter.
Okay, das ist spannend. Also wirklich aus der Praxis heraus, da sind immer rein zufällig zwei Paletten sind da oder zwei Kartons gehen da irgendwie
immer da, immer das Lager.
Ist immer das Lager.
Warum? Ne? Und solche Sachen, das sind Kleinigkeiten, aber einfach mal so runtergebrochen.
Ja.
Diese Erfahrung gebe ich gerne weiter.
Okay.
Mhm. Und das sind jetzt Kleinigkeiten, aber wenn dann wirklich mal ein LKW Annahmeverweigerung verweigert wird aufgrund nicht eingehaltener Verpackungsstandards etc., das ist dann richtig teuer.
Das wird dann, ja gut, dann gibt es ja nochmal Mindesthaltbarkeiten oder solche Geschichten wahrscheinlich, was damit reinspielt, oder?
Einmal das oder zum Beispiel, dass die EAN-Kartons auf dem Karton, die müssen ein gewisses Maß haben, gewisse Qualität. Ne, also das heißt, teilweise gibt es halt, man muss sich vorstellen, so eine, zum Beispiel eine Rewe, die haben halt ein voll automatisiertes Lager.
Ja.
Und da führt das halt auch zu Prozessen, wenn der und der Barcode nicht richtig eingelesen werden kann.
Ja.
Und dann, bevor da die Rewe Probleme hat, sagen die erstmal Stopp, Annahmeverweigerung, alles bitte nochmal neu labeln.
Ah, verstehe. Ja.
Das sind so kleinere Beispiele, wo ich wirklich aus der Praxis komme.
Okay, spannend. Ja, finde ich super interessant. Und klar, natürlich sowas auch irgendwie an ein Startup weiterzugeben, kann ich mir gut vorstellen, dass, weil gerade in so einem Startup-Food-Bereich, wenn ich nicht aus diesem Bereich, aus dem Handel selbst komme, weiß ich nicht, ob ich da dieses intensive Know-how eben auch habe. Ne? Vielleicht komme ich mehr aus dem Marketing-Bereich oder aus dem Produktionsbereich, aber in diese Richtung finde ich schon interessant.
Ja, man sieht das ja, also ich sehe es ja selbst. Startup, man ist irgendwo euphorisiert, man ist voll überzeugt, man möchte Gas geben. Und dann kommst du halt zum Jahresgespräch in ein unterkühltes Zimmer, 3x3 Quadratmeter. Da steht kein Wasser, Heizung ist aus und dann wird dir erstmal 10 Minuten erklärt, wie kacke alles ist.
Das ist wirklich so, ja?
Kann so, ne, also habe ich selbst so erlernt.
Ja.
Und um da vorbereitet zu sein oder zu sagen, okay, der Handel tickt so, das ist ein gewisses Spielchen. Dafür bin ich da, weil das habe ich selbst erlebt.
Okay, ja, total spannend. Kann man, du hast im Vorgespräch auch schon mal gesagt, so wenn du mit deiner Family, wenn ihr einkaufen geht, ist immer ein bisschen anstrengender für die, ne?
Ja, wobei die am Anfang ja, ich liege halt fast manchmal in den Regalen drin. Aber mittlerweile kriege ich die besten Inspirationen, wenn mein Sohn oder meine Tochter mir sagt, guck mal hier, das ist in der Schule gerade cool, das müssen wir kaufen. Oder meine Frau sagt, guck mal, hast du das schon gesehen? Und dann ist das wie so ein kleines Familienprojekt. Also die Einkäufe, die dauern teilweise manchmal ein bisschen länger.
Das dauert ein bisschen länger, ja? Aber die sind da voll involviert, die verstehen auch irgendwie mittlerweile, worum es so geht.
Ja, die verstehen das und meinem Sohn, ach, das haben wir so ein kleines Spielchen. Also wenn der ein Produkt sieht, dann frage ich, wer ist der Hersteller? Also wenn er sagt Pringles, dann weiß er, Kellogg's ist der Hersteller.
Okay.
Oder Milka-Schokolade, Mondelez. Also der ist da auch recht pfiffig und es ist ein kleines Spielchen, aber macht mir auch Spaß.
Okay, das heißt, dann werden halt die Verpackungen werden halt durchgescannt, angeschaut. Oder du hast mir doch irgendwas erzählt, man kann auch alleine von dem Etikett oder von dem Barcode, da liest du schon Sachen raus oder was war das? Oder wer, worüber die Ware kommt, irgendwie sowas war da doch, ne?
Ja, genau. Man sieht manchmal bei Lebensmittelhändlern unten, ne, Zentralbezug über Lager XY.
Ja.
Aber da steht dann manchmal auch der Wettbewerber drin. Ganz klein gedruckt, dann weiß man als Broker, okay, der Artikel wurde nicht direkt beim Hersteller gekauft, sondern über den und den Weg. Und dadurch kann ich mir auch wieder meine Schlüsse bauen.
Okay, das heißt also, du gehst halt sehr aufmerksam durch den Supermarkt, weil da holst du schon mal, also nicht nur Inspiration über neue Marken, was irgendwie so läuft, sondern schon ein bisschen tiefer, wo es gegebenenfalls auch Ansatzpunkte gibt, weil du springst ja immer an gewissen Stellen, wie wir eben gelernt haben. Irgendwo kommen deine Kompetenzen ja zur Geltung.
Genau, also das Gros ist natürlich einmal aus den Gesprächen, ne, dass man auf Einkäufer-, Geschäftsführerebene spricht und sagt, wo könnte was passieren? Das ist mal streng vertraulich, aber meine größte Inspiration, die kommt nicht aus der Presse, sondern die kommt vom Regal.
Wirklich vom Regal?
Aus dem Supermarkt, wo ich sage, das gucke ich mir jetzt mal ganz gezielt an. Natürlich, wenn Regallücken sind, das weiß ich natürlich meistens schon vorher, dass okay, die bald kommen werden. Aber da ich Ware handeln, muss ich auch Ware anfassen und an der Ware sein.
Okay, verstehe. Und du bist in Bochum im schönen Ruhrgebiet, aber bist du dann viel unterwegs, weil es gibt ja nochmal regionale Unterschiede irgendwo, oder fokussierst du dich schon irgendwie so auf dein Home-Turf-Kerngebiet?
Nein, also Ruhrgebiet sind schon einige Händler vertreten, wo ich mir wirklich auch die Läden angucken kann. Aber zum Beispiel Bünding, Bartels sind halt nur diese Kombimärkte.
Okay.
Oder Famila-Märkte sind halt meistens nur im Norden. Dann gibt es den Tegut noch, der ist in der Nähe von, also Mitteldeutschland, den gibt es hier bei uns nicht.
Globus. Stimmt, da habe ich neulich in Thüringen zum ersten Mal war ich da irgendwo, habe ich das gesehen.
Tegut?
Ja, genau.
Ja, sind sehr klein im Unterschied zu den großen, Edeka und Rewe, aber die machen einen super Job und auch sehr auf Bio-Nachhaltigkeit gesetzt.
Okay.
Sehr interessante Unternehmen. Da muss ich natürlich ein bisschen reisen, wenn ich die Läden oder die Stores checke, aber natürlich auch Belgien, Niederlande, Österreich. Einmal über die Grenze ist fast ein ganz anderes, also es ist eine ganz andere Welt teilweise.
Was ist denn so gerade so Benelux? Du warst jetzt gerade in Niederlanden, hast du auch erzählt, hast du ein bisschen Urlaub mit der Family und sowas auch gemacht, aber wenn du da so durch den Supermarkt gehst, was sind so Unterschiede? Wo nimmst du sofort irgendwas wahr? Ist es alles im Sortiment oder wo liegen die größten Differenzen auch hier zu unserem Heimatmarkt?
Also man sieht so ein bisschen, dass sich zum Beispiel in den Niederlanden auch die Politik im Regal niederschlägt. Das heißt, gerade bei den Getränken wird sehr stark darauf geachtet, dass zuckerfreie Varianten verkauft werden. Da es auch die Zuckersteuer gibt.
Da habe ich irgendwas gelesen bei dir. Das war ziemlich, ziemlich signifikant, ne?
Signifikant, 26 Cent pro Liter, also ob es jetzt eine Fanta ist. Also das heißt, da wird sehr drauf geachtet. Andererseits, wenn man dann sich das Süßwarenregal anguckt oder auch Frühstückscerealien, da gibt es kaum Alternativen. Also man findet da einen Zwiespalt.
Ja.
Also der findet da statt. Und das finde ich immer so interessant zu sehen, wie sich das Ganze dann im Regal oder im Sortiment auswirkt.
Ja.
Und es ist halt, finde ich, es hat teilweise mehr Charme, es ist halt nicht so perfekt wie in Deutschland.
Ah, ist das so, ja? Okay.
Ja, also beim Lidl steht dann im Mai teilweise noch Christkindl-Glühwein drin, der wird da noch abverkauft. Also, aber das sind so Sachen, die finde ich irgendwie cool. Das macht das Ganze menschlich.
Okay, verstehe. Cool, da kam ich ja auch so auf dich. Du LinkedIn bespielst du sehr, sehr intensiv, wie ich finde, super spannend. Erzähl doch mal ein bisschen deinen Ansatz da und was dich dazu bewogen hat, wie lange du das schon so machst.
Also der Ansatz ist, Lebensmittelbroker kennt kaum jemand und ich kann halt über meine Business nicht offen sprechen. Ne, ja. Da würde ich auch böse Anrufe kriegen. Aber trotzdem muss man darstellen oder ich finde es eine Aufgabe darzustellen, was man tut und aus welchen Augen oder aus welchem Blickwinkel ich den Retail sehe.
Ja.
Und so habe ich seit anderthalb Jahren LinkedIn als Plattform gesehen, weil man da auch also neben Bildern auch kurze in Texte mitgeben kann. Beobachtungen sind das meistens, aber dann wirklich vom Regal, vom Handel, wie es vor Ort ist, auch wenn es manchmal chaotisch ist.
Ja.
Ich finde es gut. Es ist zwar nicht perfekt, aber da kommen mir dann Ideen und teilweise ziehe ich mir auch Schlüsse, warum das dann gerade so ist. Und das versuche ich wöchentlich einmal zu bespielen, um dann eine gewisse Aufmerksamkeit zu kriegen. Ja. Natürlich auch, man muss Aufmerksamkeit kriegen, wenn man ein gutes Personal haben will.
Ja.
Da ist LinkedIn, jetzt vielleicht neue Instagram, auch ein Tool, das ich da austeste.
Okay, cool. Und schon eine ganze ziemliche Followerschaft, also irgendwie, das ist so im fünfstelligen Bereich, da bist du schon unterwegs, also schon ein größerer Account, den du da pflegst.
Ja, genau. Das hat mich auch gewundert, dass das so angenommen wird.
Ja.
Was ja auch viel mit Diskretion zu tun hat. Das heißt, wenn ich jetzt einen Artikel poste, den ich vielleicht gerade bei A gekauft habe, werde ich da natürlich nicht viele Likes kriegen, weil jeder, also ich weiß das schon einzuschätzen, aber das, was ich mache, das ist halt mega cool und das möchte ich nach außen tragen.
Okay, ja, ich find's echt spannend und zumal du ja mit Dingen hantierst, mit denen ja jeder was anfangen kann. Also du kommst ja eben also hast halt starke Marken, interessante Marken, dann immer mal so ein paar Nuggets, irgendwas, was dich überrascht hat. Also ich kann jedem nur empfehlen, via LinkedIn da eben auch drauf zu schauen. Finde ich eine gute Inspiration. Wo geht denn überhaupt, was sind denn so die bestimmenden Themen eigentlich so im Lebensmitteleinzelhandel gerade? Wo ist am meisten Musik drin oder wie hat sich das vielleicht auch so die letzten 2-3 Jahre Corona, nach Corona-Zeit, so was passiert eigentlich gerade im Handel?
Also man kann Tendenzen, diese Just-in-Time-Belieferung, die es vor Corona gab, das hat sich komplett gewandelt. Also das heißt, nach Corona war dann erstmal das Thema, ich muss die Regale füllen. Ne, Tempo-Klopapier, das Übliche.
Ja.
Das gab es noch nie. Und man hat als Broker jetzt auch mehr Zeit, die Ware zu beschaffen. Das heißt, der Handel, also klar, wenn man einen Fixtermin hat, dann muss man liefern. Aber man kann sich vorher abstimmen, wie beschaffe ich die Ware? Sammle ich die an meinem Lager oder liefere ich die direkt aus? Kann aber 3-4 Wochen dauern. Das heißt, im Handel ist ein bisschen mehr Akzeptanz, was die Warenverfügbarkeit ist, angeht. Dreht sich natürlich wieder ein bisschen. Die Jahresgespräche werden härter. Und auch jetzt geht so ein bisschen der Fokus auf Zahlungsbedingungen. Also Kondition war letztes Jahr und jetzt, man will halt nicht mehr 30 Tage, sondern 60 Tage als 60 Beispiel. 60 Tage,
okay. Mhm.
Also da geht so ein bisschen bei den Verhandlungen der Wind her. Und was die Artikel betrifft, ist es jetzt eine schwierige Zeit für Startups. Also man merkt, ich habe letztens einen Videocall mit jemandem, da ging es um vegane Patty-Burger. Er sagte, die haben eine Listung oder Anfragen, 340 verschiedene Patty-Burger zu listen. Das heißt, es gibt eine Schwemme von diesen Startups und nur wenige schaffen es. Und dieser Trend ist wieder so ein bisschen nach unten gegangen.
Okay. Weil, also mittlerweile gibt es halt schon zu viele Startups, die da hinkommen und es gibt schon ein paar gesetzte Player wahrscheinlich.
Genau, und natürlich stinken die Startups gegen die Markenindustrie an. Die schlafen nicht auf dem Baum, also die machen die Artikel danach. Und natürlich, weil vielen Startups, wenn die in die Gespräche gehen, denen fehlt das Know-how. Ja, also die sagen dann, ich habe hier Bioqualität, überspitzt gesagt, aber die haben kein Biozertifikat, also die dürfen die Ware gar nicht handeln. Kommt wahrscheinlich so viel. Aber das heißt, der Einkäufer sagt, haben Sie das erledigt?
Ja.
Und dann kommt oft bei 2 Punkten Nein. Und da habe ich dann auch erkannt, da besteht Beratungsbedarf.
Okay, da hilft den Kollegen doch mal vorher, die Checklisten durchzugehen, zu füllen wahrscheinlich.
Genau, weil das spart ja auch dem Einkauf, der Einkäuferin, dem Einkäufer Zeit.
Ja.
Und man kann auch, die mögen vielleicht die Artikel, aber die haben dann das Gespräch umsonst geführt.
Okay,
weil sie es nicht listen können.
Okay, verstehe. Jetzt so Höhle der Löwen und so, konntest du das mit, wie hast du das, weil Höhle der Löwen, die Sendung auf Vox, ist ja immer so neue Produkte irgendwie reinzubringen und irgendwann aus meiner Sicht hat man einen sehr starken Fokus irgendwie eingenommen auf das ganze Thema Food Brands und vielleicht auch in Besetzung der Jury. Wie hast du so darauf geguckt? Konntest du das so in Ruhe angucken oder was ist so dein Blickwinkel so darauf immer gewesen oder ist er noch?
Also ich finde es interessant. Ich fand es interessant in dem Startup mit Zep heißt das. Das sind also diese insektenbasierten Lebensmittel. Die waren bei der Höhle der Löwen in Österreich. Gibt es diese Version?
In Österreich,
Im letzten Jahr habe ich drauf geguckt. Allerdings gibt es jetzt, ich finde, in Deutschland coole Artikel, die auch dann teilweise in den Markt kommen. Aber da ist eine Frage der Zeit, bis eine große Company die schluckt. Also das sind jetzt nicht Firmen, die ich mir angucke, weil ich weiß, wenn es funktioniert, dann kauft Unilever die Firma halt.
Ja, okay, ja.
Und ja, da ist meistens auch so eine Power dahinter. Das geht dann von alleine.
Ah, okay. Aber es gibt wahrscheinlich auch ein bisschen Inspiration, ein bisschen Entertainment ist da für dich auch dann dabei.
Ja, also schon. Und dass man sieht, okay, womit wird sich gerade beschäftigt? Was kommt medial auch gut an?
Ja, klar.
Aber es gibt auch eine Menge Startups, die halt einen super Job machen und die halt nicht medial im Fernsehen auftreten, sondern die sind dann halt bei Insta, TikTok etc., haben eine super Followerschaft. Und machen halt einen wahnsinnig guten Job.
Ja. Ist denn eigentlich immer, wenn du sagst, auch so für Startups oder so, die du berätst, immer der Lebensmitteleinzelhandel, ist das immer der präferierte Weg oder sagst du auch schon, geh mal selbst in den Direktvertrieb, also einen eigenen E-Commerce irgendwie aufzubauen? Auch das ist ja eine Möglichkeit. Oder muss es eigentlich nur über den Handel gehen, weil er so groß ist und du natürlich Stückzahlen da erreichst, die du mit deinem Online-Shop irgendwie schwer nur generieren wirst?
Nein, man kann das schon nebenbei laufen lassen. Man muss nur halt wissen oder sensibilisieren, was Margen angeht. Okay, die Marge, die ich jetzt im Online-Shop habe, die werde ich dann bei dem Händler XY nicht haben, aber dafür halt die Menge, die du gerade sagtest. Da kann man halt schon sensibilisieren und da sieht man auch, dass das viel über die Menge geht.
Okay. Nur
man sieht auch, dass Firmen, die direkt in den Handel gehen und direkt da am Anfang die Masse machen, das war zum Beispiel mit den ganzen Eistees, ne, die Brattee okay. und so, die war dann sofort im Handel, das war ein richtiger Hype, aber das fiel auch wieder wie ein Stein. Das heißt, die Strategie dahinter ist auch schon wichtig. Wie gehe ich in den Handel?
Ja.
Gehe ich sofort komplett rein? Mache ich das exklusiv? Und das sind Fragestellungen, die muss man erstmal für sich beantworten.
Ah, okay. Okay, verstehe. Ist das noch so ein Hype? Du hast gerade kurz gesagt, Universal steigt mit Capital Bra mit einer Pizza irgendwo ein und verkauft sehr viel Tiefkühlpizza auf einmal. Sehr, sehr viel. Gibt es da ein paar mehr Beispiele von in die Richtung?
Ja, also gab es ja zum Beispiel diesen Prime, also da kann ich auch aus der Brauka-Szene so ein bisschen reden, da gab es ja, diesen Prime-Drink, der war ja ganz gehypt aus Amerika, den gab es ja für 8 Euro zu kaufen teilweise.
Ja.
Und wo dann auch die Goldgräberstimmung teilweise im Handel oder bei den Zwischenhändlern, die haben sich dann bevorratet, ja, bis dann der Kaufland kam und exklusiv für 1,99 die Ware im Regal hatte.
Wirklich? 1,99?
Ja, 1,99, okay. Die haben dann direkt gekauft, ne?
Ja,
direkt importiert und dann war die Goldgräberstimmung schnell verzogen. Und das sind dann auch Sachen, wo man ein bisschen mit Weitblick drauf gucken muss und nicht jetzt auf jeden Zug aufspringen muss.
Ja, weil so der Hype-Train, der ist ja sicherlich da, ne?
Der ist da und der, oder Takis zum Beispiel, ne? Das, jedes Kind, das sind diese scharfen Chips aus Mexiko.
Ja. Ja.
Takis, das war vor ein paar Monaten, das war Hype-Thema in der Schule.
Okay,
ja. Da war das ganze Thema auch, also Zwischenhandel hat gefragt, bring mir Takis ran, dann ist es natürlich MAD-Problem.
Ja.
Aber dieser Hype, der ist auch ganz schnell wieder nach unten gegangen.
Okay. Ja, so weit bin ich noch nicht. Meine Tochter ist noch nicht so weit, dass
sie... Ja, zum Glück. Das sind so Schafe. In der Grundschule tatsächlich, also wenn man da draußen auf dem Spielplatz eine Tüte Takis hatte, war man der Held.
Okay.
Aber wenn man dann zu Hause eine Tüte Takis für die Kinder gekauft hat, hat man gemerkt, der Reiz ist auch ganz schnell wieder verflogen. Ist
schon wieder ganz herum. Also weißt du da auch schon, für dich kauf mal jetzt nicht so viel von ein. Also es ist nicht so ein langfristiges Ding wahrscheinlich, wenn dann nur ein Schnelldreher.
Also das weiß man schon. Wenn man dann teilweise Anfragen von jemandem kriegt, der Medizingeräte handelt, der dann auf einmal Takis anfragt, dann weiß man, jetzt ist eigentlich schon so Peak erreicht.
Okay.
Und jetzt halte ich mich mal ganz dabei. Ganz
Medizingeräte daraus. Und der will erst Takis. Okay, ja gut, verstehe. Spannend, ja. Cool, was treibt dich denn so als Unternehmer an? Also da ist ja schon ein bisschen auch das Unternehmergehen mit dem Vater irgendwie gesetzt. Also für dich jetzt auch in dem Bereich. Es wäre doch wahrscheinlich auch mit deinem Know-how sonst auch irgendwie ein Schritt, wieder irgendwo zu einer Rewe zu gehen, als Key Account Manager für Category Manager irgendwas reinzugehen. Gibt dir auch super spannende Optionen da im Konzernwesen mit einer ganzen Menge Power und so dahinter. Was ist es so, was den Ben als Unternehmer antreibt?
Ich finde ganz gut diese Vogelperspektive, dass man sich das ganze Treiben ansieht, daraus selbst Schlüsse zieht und dann daraus konkrete Aktionen für sich selbst ableitet. Was mache ich jetzt? Also das heißt, wenn ich jetzt in einem Konzern bin, dann habe ich natürlich eine super Power, da habe ich ein Team hinter mir oder vor mir. Aber ich mag es eigentlich so, aus allem auswählen zu können. Also das heißt, ich kenne die Rewe-Sicht, ich kenne die Edeka-Sicht, Tegut-Sicht, Globus-Sicht und weiß halt auch, habe ein Gefühl, wie die Unternehmen so ticken und was da auch für Mindset herrscht. Und das macht mir Spaß, damit mein Geld zu verdienen.
Okay, ja, das finde ich spannend. Kann ich gut nachvollziehen. Wie risikoaffin muss man denn sein? Weil ich glaube, das ist ja jetzt nicht dann, oder ist es immer ein ganz stabiles Geschäft oder ist es ein bisschen mehr up and down? Wie funktioniert das?
Ja, also als Broker kannibalisierst du dich eigentlich selbst. Das heißt, du hilfst jemandem vielleicht, temporär bei einer Warengruppe oder bei einem Artikel bessere Konditionen zu erhalten. Aber sobald irgendwann, also man kann ja den Hersteller nicht ersetzen als Broker. Das heißt, irgendwann einigt man sich und dann ist der Broker wieder raus. Dann
bist du raus.
Das heißt, ich durch meine Tätigkeit setze ich den Handel in der besten Möglichkeit, oder gibt die Chance, halt gute Konditionen rauszuhandeln. Aber wie gesagt, dann bin ich halt irgendwann raus. Aber der Vorteil als Broker ist es halt zu sagen, okay, der Einkäufer sagt, du hast mir bei dem Artikel geholfen.
Okay.
Was ist denn jetzt mal mit dem Artikel? Da haben wir gerade Stress. Also man wird im Prinzip weitergereicht, aber da muss man natürlich Performance bringen.
Ja.
Und insofern ist es schon ein Auf und Ab. Man muss eigentlich sehr, sehr nah am Markt sein, dass man weiß, okay, wo könnte wieder demnächst ein bisschen was sein.
Okay.
Man ist ja auch Problemlöser. Also das heißt, wenn eine Marke mit einem Händler sehr gut zusammenspielt, dann brauche ich da als Broker gar kein Angebot zu setzen. Aber da, wo Reibung entsteht, wo Unstimmigkeiten herrschen, da ist dann der Punkt, wo ich reingehe.
Okay. Jetzt hast du gerade schon gesagt, okay, da muss auch die Performance stimmen. Was ist es dann an Performance? Woran wird es dann festgemacht? Oder was ist auch da für dich total notwendig? Was muss dann klappen?
Performance heißt, in dem Fall ist man Partner des Handels. Und wenn der Einkäufer sagt, ich brauche den und den Artikel dann und dann, dann muss ich den auch liefern. Weil er nutzt ja im Prinzip meine Ware auch zum Teil in den Jahresgesprächen. Und wenn er dann dem Key-Accounter oder der Key-Accounterin sagt, okay, ich kaufe die Ware fremd, aber da kommt nichts, dann ist er natürlich auch da in einer schlechteren Position. Also man muss ihn durch seine Performance, durch Lieferung, den Rücken stärken.
Okay, das verstehe ich. Erzähl doch mal, jetzt du kaufst halt ein und verkaufst und in 99% der Fälle geht das natürlich immer gut, mit Sicherheit.
Ja, mit Sicherheit.
Sag mal so, biggest fail, den du mal eingekauft hast, der immer noch bei euch im Keller liegt.
Ist jetzt wieder cool. Unterberg war das mal.
Ah, okay. Ja, okay.
Da, wo wir ein bisschen zu viel gekauft haben, aus einer Euphorie heraus, wo wir dann auch länger abverkauft haben. Also es war dann, es ist gut gegangen, aber es gibt natürlich solche Punkte, wo man sagt, in der Vergangenheit, man erwartet eine Preissteigerung.
Ja.
Und bevorratet sich dann, also man geht dann nicht als Partner, sondern als Spekulant in den Markt. Und da sind eigentlich die Sachen, wo ich meine Schlüsse gezogen habe. Du weißt nicht mehr als die Masse der Menschen, als Einkäufer. Mach das, was du kannst, spekulier nicht mit Artikel XY.
Ah, okay.
Wenn es jetzt eine Spirituose ist, die ist länger haltbar. Aber wenn es jetzt Kaffee ist zum Beispiel, der ist ein Jahr haltbar. Ne, und also da muss man schon drauf aufpassen.
Okay. Ja gut, Unterberg wird jetzt wieder, ist wieder ein bisschen hip, weil es groß OMR und Philipp Westermeier und die, da passiert irgendwie eine ganze Menge, ne? Irgendwie ist
ja, das so, ja. Das war auch in dem Fall noch Ware, wann war die WM in Brasilien? Ich glaube 2014.
2014, ja.
Und die war auch noch gebrandet. Das heißt, da war dann ein Logo drauf von der WM.
Okay.
Und wenn man die dann 2 Jahre später noch auf Lager hat, dann.
Also meinst du so saisonale Produkte mit so einem starken Zusatz wie meinetwegen jetzt auch zu einer EM, die würdest du jetzt nicht unbedingt so in dein Inventar aufnehmen, ne?
Also das würde ich nicht tun. Ich würde auch im Vorfeld, das ist auch wichtig, dass man das abklärt. Also zum Beispiel, wenn man Nutella handelt, ne, also ich handle auch viel Ferrero-Artikel, da sind dann halt oft Gewinnspiele drauf oder zur EM und die Kunden, wenn man das exportiert, die wollen das vielleicht nicht.
Ja.
Also das ist auch wichtig, das vorher abzuklären.
Okay, gut, ja, das leuchtet sogar mir ein, dass das Sinn macht. Nee, total, total spannend. Wo geht's denn mit deinem, jetzt gerade gegründet, aus einer gewissen Idee auch heraus, Personal, du suchst auch schon Leute, du könntest jetzt auch schon Unterstützung gebrauchen oder ist das erst ein Schritt, der in einer weiteren Zukunft kommt? Wie ist so der Plan auf die nächsten 3 Jahre angedacht?
Also jetzt heißt es erstmal auf mich aufmerksam zu machen und meine Ziele und Ideen im Unternehmen zu festigen. Das wird jetzt im nächsten halben Jahr passieren. Und dann daraufhin ein Team aufzubauen, um zu sagen, okay, das ist das, wie ich mir das vorstelle. Könntet ihr euch vorstellen, da mitzumachen? Und dann kann man sagen, ich möchte das Ganze ausrollen und verbessern. Aber diesen Grundstein, den möchte ich jetzt erstmal in den ersten 6-7 Monate legen. Ja.
Okay. Spannend. Ja, ich finde es ein super interessantes Thema. Vielen Dank auch für die Einblicke. Ich finde das sehr, sehr kurzweilig, was da so passiert. Und ich gehe jetzt schon wieder mit ihrem ganz anderen Blick so durch den Supermarkt. Genau. Nee, spannend. Irgendwas hatte ich auch gelesen von dir, irgendwie Katjes und geht mit so einer Subbrand. Ist das in den Niederlanden mit ein bisschen Veganer irgendwie unterwegs oder was war das?
Nee, das war Hitchler. Also Hitchis. Die werden ja bespielt bis zum Gehtnichtmehr aktuell. Also alle Kinder in der Schule kaufen Hitchis.
Ja.
Und in Niederlanden gibt's die Marke Katja. Das ist eine Schwestergesellschaft von Katjes.
Genau.
Und die haben halt 1:1, jetzt nicht 1:1, aber fast die gleichen Produkte.
Okay.
Aber die sind halt nicht so cool.
Ja.
Wenn man sieht das online auch in Followern zum Beispiel.
Ja.
Und da sieht man halt, was für eine Power Social Media auch bei Süßwaren oder bei Marken hat. Und
ja.
Hitchis oder Hitchler machen das aktuell perfekt.
Das heißt aber, da schaust du auch schon dann sehr, sehr konkret auch irgendwie drauf. Auf die Marke, du schaust ja nicht nur ins Regal, sondern schaust dir eben auch die digitale Präsenz, die Marketing-Power so auch an. Gibt es so, ja, das gibt auch Implikationen für dich oder was für Schlüsse ziehst du daraus?
Also ich gucke mir ganz gern an, wie die Marke auftritt in Social Media. Also mit super Bildern, jetzt nicht Hitchis, aber das andere, ne? Die sind halt die Artikel und dann gucke ich mir an, wie sieht die denn wirklich im Regal, wie stehen die denn da?
Ja, okay, ja.
Wenn da
wo die Entscheidung am POS getroffen wird, halt eben wirklich, ja.
Ja, und da gibt's halt Startups oder auch jetzt solche Firmen, die haben super Außendienstmannschaft. Also da sieht das auch, da passt das, da passt Social Media zum Regal.
Ja.
Und man sieht aber leider auch oft, das ist eine Außendarstellung, die passt gar nicht, wie ist es denn im Regal? Man hat vielleicht ein mega kleines Facing. Ware steht also ganz weit hinten im Regal. Also das sind ja da wird ja verkauft. Und da achte ich gerne drauf.
Ah, okay. Also da auch mal eine Lanze gebrochen für den Außendienst. Ich habe hier mal vor ein paar Monaten eine Folge gemacht mit dem lieben Alexander Grimm, der eben auch aus diesem Bereich kommt, der damals für Y-Food und so den Handel stark mit aufgebaut hat und der eben auch sehr stark natürlich für den Außendienst auch nochmal spricht, auch für die Rolle eigentlich, die der Außendienst gerade auch bei Startups im Handel spielt, weil nicht alles, ich kann ja nicht alles über Performance Online-Marketing irgendwie reinbringen, weil das Thema Listung und im Handel, wie trete ich da auf? Da brauche ich schon Leute auch mal vor Ort, die wissen auch, wie ein Markt aufgebaut ist, wo eine Sonderplatzierung, wie was funktioniert. Fand ich auch total spannend. Hast du Berührungspunkte mit denen auch oder du bist eigentlich immer eher davor oder danach, ne?
Genau, also mit dem Vertriebspersonal im Markt nicht. Also man kommt vor Ort mal ins Gespräch, das interessiert mich, die Arbeit.
Ja.
Ein Beispiel war auch die Rewe zum Beispiel, die hatten eine Aktion mit Nescafé, aber also diese Nescafé Gold, 200 Gramm, die kosten ja, glaube ich, knapp 10 Euro. Die waren in der Aktion, aber ist halt auch ein Diebstahlartikel. Und da haben die halt am Regal während einer Aktion nicht die Ware reingestellt, sondern abgescannte Karten mit Fotos der Ware.
Ja.
Da muss man sich
an der Kasse.
Und da kann natürlich auch ein gutes Außendienst-Team nichts machen. Wie wollen die denn die Ware da forcieren? Also ist dann, man muss sich besser abstimmen zwischen dem Team und dem Markt. Was kann man denn sonst noch machen?
Ja,
okay. Und diese Reibungspunkte, also das finde ich unheimlich interessant.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, super. Vielen, vielen Dank. Ich werde das verfolgen, was du sonst machst. Wie gesagt, via LinkedIn. Wir werden natürlich auch ein bisschen was von dir in den Shownotes auch verlinken, auch für deine Company. Die neue Seite ist gerade im Aufbau. Ich drücke dir da die Daumen, dass das so klappen wird, aber da bin ich felsenfest von überzeugt. Vielen Dank erstmal. Lebensmittelbroker kannte ich vorher auch noch nicht, aber wie gesagt, ich habe jetzt einen anderen Blick auf den Markt. Danke für diese tollen Inspirationen, lieber Ben.
Danke auch, André.
Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.